wunderbaren, sagen wir mal, spätsommerlichen Sonntag. Es ist wundervoll, heute mit euch zu sein, den Gottesdienst mit euch zu feiern. Es ist ein großes Vorrecht für mich, hier zu sein und auch im Dienst heute zu stehen in der Verkündigung. Und ich möchte dieses Wort jetzt auch wie immer unter den Segen Gottes stellen und dafür beten. Ihr dürft sitzen bleiben oder aufstehen, wie ihr wollt. Ist euch freigestellt. Herr Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir von großem, ganzem Herzen für diesen heutigen Segen dieses Gottesdienstes, dieses Tages in unserem Leben, den du uns geschenkt hast. Hast uns aufwachen lassen, um diesen Tag zu erleben, dass du uns schenkst, zusammenzukommen in deinem Namen, unter deinem Segen und um dein Wort auch zu hören, uns auch einander mitzuteilen und dass auch du dich uns jetzt mitteilst. Ja, ich kann ohne deine Hilfe hier nichts tun und ohne dass du dabei bist, werden die Worte, die jetzt gesagt werden, einfach verpuffen. Sie werden nicht weiter als der Schall wird nicht weiterkommen als die Wände dieses Raumes. Und ich wünsche mir und bitte dich, Herr, dass es Frucht wirkt, die du nur wirken kannst in den Herzen der Geschwister, in den Herzen derer, die Predigt vielleicht irgendwann hören. Ich danke dir für das Vorrecht deines Wortes, dass wir es haben. Es ist fest, es ist der Fels, auf den wir uns gründen, auf den wir vertrauen. Aber du musst mit Vollmacht jetzt segnen, was gesagt wird. Darum bitte ich dich. Amen. Also, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. ich habe vorgestern Nachmittag, ist gut, ich habe schon zu Steffi gesagt, muss ich vielleicht heute mal im Sitzen predigen. Ich habe vorgestern Nachmittag einem Gartenbauer bei uns zu Hause ums Grundstück drum ein bisschen geholfen. Und das merke ich jetzt. Also, ein Nachmittag und Mann, ich bin sowas von schwach. Es ist unglaublich, muss man wirklich sagen. Also, jetzt, wenn ich etwas anhebe, dann merke ich das sofort in meinem, meinem Rücken. Und es ist natürlich die perfekte Einleitung auch für ein Thema der Schwachheit heute natürlich. Es geht um Schwachheit und um Stärke. Machen wir das so ein bisschen weg hier. Um Schwachheit und Stärke, das sind zwei Themen, die vielen von uns Christen natürlich in geistlicher Art und Weise auch, die uns, denke ich, viel umtreiben. Wir fühlen uns oft ein bisschen dazu gedrängt, glaube ich, dass wir Stärke zeigen müssen. Auch vielleicht, sagen wir mal, Stärke der Welt demonstrieren müssen in unserem Leben auch, dass Dinge funktionieren müssen, weil wir Christen sind, dass wir auch niemals Schwäche zeigen, auch was unsere Moral betrifft. Das sind Dinge, die einen schon oft so ein bisschen bewegen. Viele von uns sind einfach nicht ganz frei davon, glaube ich. Und ich zähle mich da auch mit dazu. Ich bin auch, sagen wir mal, an manche vielleicht Gemeinden erinnert, wo dieses Thema, wir Christen sind schließlich die Starken, wir sind schließlich die Guten, wir sind schließlich die moralisch Intakten. Das sind ja die wir sind. Ich kann mich an eine sehr große Gemeinde auch im Stuttgarter Raum erinnern. Also da waren wir eine Zeit lang, Steffi und ich, und da war eigentlich alles immer nur gut. Da war alles immer nur super. Das Wetter konnte furchtbar sein oder gut, spielt keine Rolle, du kommst rein und alles sind, also der Enthusiasmus, mit dem du allein schon gegrüßt wird, da rennst du schreiend schon fast weg eigentlich. Das ist fast schon, da bist du fast erschrocken schon. Alles ist wunderbar und also die Sonne spritzt dir also aus dem Gesicht und also ja, also ich sage ganz ehrlich, wir finden eigentlich in der Schrift und im Wort Gottes ein anderes Bild von Menschen. Wir finden eigentlich da sehr schnell heraus, wenn wir die ein bisschen lesen, dass die Schrift uns bezeugt, dass wir als Menschen generell eigentlich nicht so sehr, Stärke macht uns nicht unbedingt aus, sondern ich meine, das reden wir uns gerne ein, die Medien und uns, was wir erreichen, unsere Gesellschaft, all diese Dinge. Ja, ja. Aber was uns wirklich auszeichnet, und die Schrift hält uns diesen Spiegel ja vor, ja, ist eigentlich Schwachheit, muss man sagen. Ja. Nicht nur hier Schwachheit, wenn man mal eine Schaufel im Nachmittag schwingt, sondern Schwachheit überall. Das Versagen, das Nicht-Hinbekommen von Dingen durchsetzt unseren Tag, jeden Tag. Aber vor allem, denke ich, als Nichtgläubige redet man sich ein, dass das nicht so ist. Aber als Gläubige werden wir oft drauf gestoßen. Aber selbst wir versuchen es manchmal zuzudecken. Im heutigen Text werden wir beides, Schwäche und auch Stärke, sehen. Wir werden einen Einblick darin bekommen. Die Passage, um die es heute geht, ist nicht so lange. Letztes Mal war sie ja riesig groß. Ein ganzes Kapitel in Johannes war es. Dieses Mal sind es nur wenige Verse. Es ist eine bekannte Passage. Wenn wir uns für die geistliche Wichtigkeit der Passage in Lukas, ist das diesmal in Lukas 22, wenn wir uns dafür sensibel machen können, dann glaube ich, ist das heute eine Passage, die uns, wenn wir es vermögen, uns mal im Alltag daran zu erinnern, dann müsste die uns wirklich zum Innehalten eigentlich bewegen, egal wo man gerade dabei ist. Also wir gehen heute weiter in Lukas. Also wir sind endlich jetzt wieder zurück aus dem großen Einschub von Johannes, sind wir wieder zurück in Lukas im Kapitel 22. Wir haben die letzten Male viel über den Einschub von Johannes im Evangelium ab Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 ja gesprochen. Die Ermutigung Jesu an die Jünger, sein Gebet in Johannes Kapitel 17, das uns Einsicht auch in die Ziele und in die Verheißungen Gottes mit seinen Kindern gibt. Uns gemeinsam auch mit Johannes 15, also das haben wir ja ein bisschen mal zu verstehen versucht, dass es ja keine Drohung ist, dieses Kapitel, sondern ein Zuspruch mit den Weinstock und den Reben. Dass wir also nicht nur Rechtfertigung, sondern auch Bewahrung versprochen bekommen von Christus, Gemeinschaft in der Herrlichkeit mit Jesus, dass wir das zugesagt bekommen. So, und nun sind wir mit diesem Diskurs und mit den Lehren Jesu vor seiner Passion, also vor seinem Leiden. So sind wir jetzt erstmal durch. Und jetzt sind wir also nach Lukas 21, nach Johannes 17 geht es jetzt weiter. Wir begleiten jetzt unseren Herrn sozusagen auf seinem sicher schwersten Wegabschnitt seines irdischen Wirkens. Und ich lese dazu in Lukas Kapitel 22, Abvers 39. Ich lese nicht sehr viel, nur 5-6 Verse. Das ist schon weitaus genug. Lukas 22, Abvers 39. Und es geht hier um Jesus. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Ja, schon fertig mit der Passage. Nicht sehr lang, die Passage. Schauen wir uns die Passage an und dann wollen wir uns ein paar Gedanken noch drüber machen. Gehen wir es durch die Verse durch. Man sieht hier schon, es geht hier um Ringen, es geht hier auch um Ringen, natürlich mit dem Fleisch, mit der Schwachheit auch. Wenn wir diesen Vers 39 zuerst anschauen, da heißt es: Er ging hinaus, begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg, es folgten ihm auch die Jünger. Also der Ort, der gemeint ist, ist, denke ich, klar. Es ist ein Garten, heißt es ja auch. Es ist der Garten Gethsemane. Bevor wir dahin gehen, erstmal noch ganz kurz was sehr Spannendes, finde ich. Wie kommt Jesus da denn hin? Also er fliegt nicht, schon klar, aber er läuft. Aber wie läuft er? Welche Route nimmt er? Er nimmt die kürzeste. Dieser Garten Gethsemane ist im Ölberg. Er geht also von Jerusalem praktisch den Tempelberg runter oder die Stadt Davids runter, wie auch immer. Er geht runter, da ist ein kleines Tal und dann kommt ja der Ölberg. Ja? Und er geht praktisch einmal durch das kleine Tal und ein Evangelist sagt uns auch etwas extra. Und zwar Johannes. Kapitel 18, guck mal, Johannes Kapitel 18, Vers 1. Sehr, sehr spannend, was da steht. Guck mal das an, Johannes Kapitel 18. Finger ruhig in Lukas drin lassen. Wir gehen nachher noch in die Parallelstellen auch rein. Johannes Kapitel 18, Vers 1. Da sind wir auch in der Situation, wo Jesus gerade das große, lange Gebet fertig gesprochen hat, das wir letztes Mal besprochen haben. Da heißt es hier, Johannes 18, Vers 1. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. So, interessant. Johannes ist der Einzige, der jetzt hier noch dazu sagt, dass Jesus durch den Bach Kidron geht. Alle anderen drei haben das nicht gemacht. Und ich habe ihn natürlich gefragt, warum? Was ist denn eigentlich mit dem Bach Kidron los? Was ist denn das? Und da habe ich ein bisschen geschürft und siehe da, dieser Bach Kidron ist wirklich ein Bach, es ist kein Fluss. Er ist extrem trocken, der hat fast nie Wasser. Der wird von zwei anderen Flussläufen, sagen wir mal, gespeist, mehr oder weniger, ab und zu. Und das Ding ist trocken und es ist am Fuße des Kidron-Tals. Das hat auch andere Namen, also gerade in der jüdischen Kultur ist sehr, sehr viel mit diesem Kidron-Tal verbunden. Warum macht Johannes diesen Zusatz? Also auf ganz dumm gefragt, wen interessiert das? Ist es wichtig? Was soll das? Ist doch Gethsemane, ist doch wichtig. Ha, da ist noch mehr. Kidron. Das Kidron-Tal ist im Alten Testament Zeuge ganz verschiedener Ereignisse und im jüdischen Verständnis wird da auch noch was erwartet, auch in der Zukunft, was da noch kommen soll in diesem Tal. Gott zeigt uns was Interessantes auf. Gehen wir in 2. Samuel, Kapitel 15. Sehr spannend. Sehr spannende Geschichte. 2. Samuel, Kapitel 15. Da geht es um eine Revolte. Da geht es um eine Revolte eines Sohnes von David. Wer hat Revolte gemacht gegen David? Welcher Sohn? Ja, fast jeder mal wahrscheinlich, oder? Absalom hat es gemacht, genau. Er hat das Volk manipuliert, dass sie ihm folgen. Und er wollte seinen Vater im Grunde vom Thron stoßen. Und wir wissen natürlich, dass David, der in seinem Königtum, das Königtum von Jesus vorausschattet. Das wissen wir. Haben wir viel Zeugnis in der Schrift auch davon. 2. Samuel, Kapitel 15, da haben wir diese ganze Geschichte. Und ich lese ab Vers 11. Sehr interessant, ich lese das mal. Und Absalom ging von Jerusalem und mit Absalom gingen 200 Mann aus Jerusalem. Also er nimmt sich ein Gefolge, um diese, sagen wir mal, Revolte, diesen Putsch anzufachen. Und diese waren eingeladen worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit. Die wussten nicht einmal, was Absalom wollte. Er hat sie einfach, ja, komm, ich lade euch ein, jetzt gehen wir. Und es ist interessant. In Arglosigkeit mit und sie hatten nichts von der ganzen Sache erkannt. Sie wussten es nicht, was er wollte. Auch sandte Absalom hin und ließ den Geloniter Ahitophel kommen, den Ratgeber Davids aus seiner Stadt, aus Gilo. Das ist interessant, auf welche Person im Neuen Testament dieser Ratgeber ein Bild ist, der da jetzt zum Feind überwechselt. Das ist spannend, gell? So wurde die Verschwörung stark und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Wenn ich das jetzt mal leicht geistig interpretieren darf, würde ich sagen, das ganze Volk Israel ist nicht auf Gottes Seite. Wenn du es auf Neuen Testament Verständnis interpretierst, müsstest du sofort sagen, ja, wer hat das Volk Israel in der Hand, wessen Kinder sind sie, hat Jesus gesagt in Johannes, die Kinder Abrahams. Nein, sind sie nicht. Da ist eine interessante Parallele. Das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom, nicht hinter David. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, was tut David jetzt? Er macht jetzt ein Riesengefecht mit Absalom? Nein, er geht. Er sagt, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt, und das ist jetzt wichtig, die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwertes erschlägt. Und spring mal zu Vers 23, 2. Samuel 15, 23. Und der wahre König dieses Volkes jetzt, ne, der rechtmäßige David, der da gesalbt ist, er geht und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk, er geht ja weg jetzt. Es sieht fast aus, als ob er es kampflos aufgibt. Gell? Kriegsvolk vorüberging. Da ging der König über den Bach Kidron. Schön, ha? Der König, er geht über den Bach Kidron. Und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Und noch ganz spannend, Vers 25. Sehr spannend. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes, die hatten sie nämlich dabei, sie wollten ja Gott mit sich haben, die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, wenn ich Wohlgefallen finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Ja, wenn Gott Wohlgefallen an seinem Knecht hat, was bezeugt das Neue Testament? An wem hat der Vater Wohlgefallen? Das interessante Parallele, wir sprechen nachher nochmal drüber. Ich wollte einfach mal jetzt gesagt haben, dass das mal, wir kommen nachher nochmal auf dieses Thema zurück. So. Interessante Parallele. Es scheint, als ob David die Stadt, zu der sich Gott selbst bekennt im Alten Testament, also als Bild für das himmlische Jerusalem dann, er gibt sie fast kampflos auf, sieht das aus. Aber warum tut das wirklich? Gibt es sie wirklich auf? Nein. Er geht raus aus der Stadt, um sie vor Schlimmerem zu bewahren. David handelt, was diesen Aspekt betrifft, denke ich zumindest, im Geiste von Jesus. Im Geiste dessen, dass Jesus jetzt auch in Lukas und in Johannes Evangelium sehen das, er geht jetzt selbst über den Bach Kidron, der König des wahren Israels geht jetzt. Und er geht diesen Weg jetzt, er beginnt jetzt sein Werk, seine Passion beginnt jetzt. Das Ringen geht jetzt los in Gethsemane, er beginnt jetzt. Diesen Weg geht er, damit nicht die ganze Stadt, das ganze Volk verloren gehen muss. Es ist ganz, ganz gut, ganz wunderbar zu sehen. Und Johannes stößt uns drauf. Das ist kein Zufall. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, ein bisschen drumherum auch lesen, aber es gibt noch mehr, was im Kidron-Tal abläuft, aber das ist schon was ganz Besonderes. So, jetzt kommen wir zurück zu Lukas 22. Im Vers 39 haben wir das gesehen. Der Ort, an den Jesus jetzt geht, ist, das wissen wir aus den anderen Evangelien, hat den Namen Gethsemane. Einen Finger müsst ihr doch nochmal euch freimachen für Matthäus 26. Da werden wir ab und zu noch reingehen. Matthäus 26, da ist natürlich das auch berichtet, parallel zu Markus 14, aber machen wir Matthäus 26. Matthäus 26, da heißt es, ich lese mal ab Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen an ein Gut. Also Gethsemane ist ein Gut, so ein kleines Gehöft, ein größere Ranch, sage ich mal, also ein größeres Areal. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Also es ist ein Gut, es ist eine Art Olivengut, kein Weingut, ein Olivengut. Es ist am Ölberg, Gethsemane ist ein Teil des Ölberges. Das heißt, Jesus geht durch den Kidronbach, durch das trockene Fußbett, an den Hang des Ölberges. Und es ist interessant, bei David läuft in 2. Samuel ja auch mit verhülltem Gesicht übrigens diesen Hang hinauf. Das ist auch spannend, ist schön zu sehen, dass er diese Route nimmt. Gut. Also sehr bezeichnend, es war ein Garten, eine Art Olivengut. Der Name kommt eigentlich aus dem Hebräischen. Weiß jemand, was das heißt? Ich habe es natürlich nachgeguckt, für mich ist es einfach. Gethsemane, jemand total fit gerade zufällig im Hebräischen. Also es ist der Plural von Ölpresse, Olivenpresse, Ölpresse heißt das. Da kann man jetzt reinlesen, was man will, aber wenn man sich das Ringen anschaut, das Jesus da durchmacht in diesem Garten, muss man sagen, das ist wie wenn du geistlich ausgepresst wirst, wirklich, das muss man wirklich fast sagen. Gethsemane ist Teil des Ölberges und da hat sich Jesus regelmäßig in der Passawoche immer abends hin zurückgezogen. Also er ist da praktisch jeden Abend natürlich hingegangen und deswegen wusste natürlich auch Judas, was er den ganzen Schergen sagen musste, wo sie ihn finden können. Vers 40, Lukas 22, Vers 40. Als er an den Ort gekommen war, Lukas sagt einfach nur der Ort, jeder wusste, was das ist, er musste es nicht noch näher beschreiben, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete. Also es waren mindestens diese 12 bzw. 11, ja, waren es ja nur noch, Jünger waren dabei. Und in Matthäus 26, ich hoffe, ihr habt den Finger noch drin, in Matthäus 26 sieht man, dass er das mit dem Beten, das hat er vor allem drei dieser Jünger gesagt. Und zwar hat er eine kleine Gruppe von den 11 hat er wieder mit sich mitgenommen. Das waren wieder Petrus, Jakobus und Johannes. Das sieht man ganz schön in Matthäus 26, Vers 37. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und dann sagt er natürlich das mit dem Beten. Er nahm sie mit sich und es sind wahrscheinlich sie gewesen, die er ermahnt hat zum Beten. Und aber selbst von ihnen reißt sich Jesus jetzt auch noch los. Und er tut dies, um ganz, ganz nahe und ganz, ganz persönliche Gemeinschaft im Gebet mit dem Vater zu suchen. Und diese drei Jünger, die müssen merken, dass jetzt etwas sehr, sehr Ernstes hier passiert. Wir haben kapitelweise jetzt vorher ja schon Jesus, sagen wir mal, zugehört, wie er ankündigt, dass jetzt etwas kommen wird. Aber jetzt geht er sogar von ihnen weg und sagt noch, bleibt hier, wacht mit mir und betet. Und Jesus betet jetzt. Und wir haben das gerade gelesen in Matthäus 26. Jesus sagt, meine Seele ist sehr betrübt. Matthäus 26, 38. Er sprach zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Also sie müssen gewusst haben, dass jetzt hier etwas sehr, sehr, sehr Ernstes kommt. Und was betet Jesus jetzt? Er sagt, Vers 2, Lukas 22, 42, und er sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Wir sprechen noch ein bisschen drüber. Erstmal kann man sehen, er kniet jetzt hier nieder, das sehen wir hier. Also er steht nicht. Man hat wohl eher im Stehen gebetet, weil man so noch aufrecht war. Man hat, vielleicht das war so ein bisschen die Kultur, man hat nicht unbedingt sich hingekniet zum Beten. Das ist etwas, was eher so in der mittelalterlichen Kirche vielleicht dann üblich geworden ist. Man hat sich hingekniet, wenn man es besonders ernst meint. Das war kein Standard. Und wir lernen sogar noch in Matthäus, es gibt noch einen Vers, da steht, er hat sich auf sein Angesicht geworfen. Also das ist nochmal ernsthafter. Und er betet dieses Wort, das für uns heute fast eine Redensart ist. Das sagen wir doch oft, ne? Oh, jetzt muss ich nächste Woche zum Zahnarzt, oh Mann, mit der Kelch von mir vorüber ist du. Okay? Der Kelch, das ist doch fast eine Redensart, oder? Ja, der Kelch an mir vorüber. Er bittet im Grunde also, dass das Leiden an ihm jetzt vielleicht doch vorübergeht, das jetzt eigentlich kommen soll. Der Kelch, den er zu trinken hat, wir gehen darauf noch ein. Ein anderes Wort dafür ist die Taufe, mit der er getauft werden muss. Das hat er auch schon mal angekündigt. Jesus bittet den Vater, dass dies, falls es einen Weg gibt, den der Vater noch nehmen kann, um das zu erreichen, was der Vater erreichen will, dass es jetzt an Jesus vorübergehen möge. Und jetzt sehen wir in Vers 43, Lukas 22, 43, es erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Er sah ein ganz großer Ausdruck dessen, dass der Vater jetzt doch ihm nochmal auf seinen Weg bekräftigt sagt, doch, nicht beirren lassen, jetzt. Jesus betet weiter und die Betrübtheit, die Angst sehen wir jetzt auch, die Intensität des Gebets nimmt sogar jetzt nochmal zu. Er sagt im Vers 44, heißt es hier, und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also ich werde mich nicht lange damit aufhalten, ob das jetzt Blut war oder ob es nicht Blut war, ob es Schweiß war oder Schweiß mit Blut oder welche Kapillaren unter Haut jetzt da irgendwie und mal, was ich da gelesen habe, was es da für Sachen gibt. Also was ist denn daran wichtig? Seine Angst war unermesslich groß. Unermesslich groß. Das ist das ganz andere Gedöns. Das ist, was wir verstehen müssen. Diese Beschreibung ist ein Ausdruck unerhört großer Angst. Der Herr Jesus Christus hat unerhört große Angst. Der kann auf einem See sein und das Boot kann komplett kentern und er schläft in aller Ruhe. Aber hier nicht. Das ist ein Ausdruck des extremen Kampfes, den Jesus hier kämpft. Und mehr auch dazu noch dann nachher. Wir finden in Matthäus 26 und in Markus natürlich auch dann, Jesus betet wiederholt. Er betet nicht nur einmal, er betet mindestens drei Runden gibt es, die er nimmt. Und es ist bemerkenswert, er geht natürlich dazwischen immer wieder zu den Jüngern zurück. Schaut euch mal nochmal in Matthäus 26, das mal kurz an. Matthäus 26, Vers 39. Also wie gesagt, zwei Finger, einer Lukas 22 und einer Matthäus 26. Dabei lassen wir es mal erstmal. Wir haben jetzt in Lukas gesehen, wie er betet. Und jetzt heißt es aber in Matthäus 26, 39 was. Er sagt, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete. Und jetzt guck mal, jetzt betet er hier in Matthäus. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe diese Kelch mir vorüber. Und das zweite Mal, dass er betet, ist etwas anders. Zweites und drittes Mal, schaut Matthäus 26, 42 an. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betet und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Das ist anders jetzt. Das ist was anderes. Das erste Mal ist mehr, ich möchte es eigentlich jetzt nicht, Vater. Und das zweite Mal ist, also, wenn es denn sein muss, ich bin dabei. Ich mache das. Das heißt, das erste ist wirklich, er bittet wirklich, dass er wirklich jetzt gehört wird und dass dieses Leid jetzt von ihm genommen wird. Und das zweite ist schon viel mehr, also er hat sich emotional und geistig bereits darauf eingestellt, dass das jetzt, das wird jetzt kommen. Er ist jetzt wieder gefestigt, er hat sich dem Willen des Vaters jetzt in dieser schwersten Situation schon jetzt eigentlich untergeordnet. So, und jetzt, was machen die Jünger in all der Zeit? Kann man relativ leicht beantworten. Zuerst wieder Lukas 22, dann Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Matthäus 26, dreimal. Sie schlafen dreimal. Vor Traurigkeit, die Augenlider sind ihnen schwer und sie sind eingeschlafen. Und Matthäus zeigt, sie schlafen, ausschlafen, schlafen, sie schlafen. Und Jesus ringt und er verausgabt sich bis zum Letzten. Und sie schlafen. Und sie haben nicht einmal genug Kraft zu dieser einen Stunde, wo Jesus ja in Matthäus 26 auch sagt. Und sagt, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Also, sie haben nicht einmal genug Kraft, um diese eine Stunde, in dieser einen Stunde, die so wichtig ist, mit Jesus zu wachen. Obwohl sie wissen, es ist sehr ernst. Das ist schon sehr bezeichnend. Also, der Abschnitt, seht ihr, ist ganz klar geprägt. Wir haben hier Schwachheit und Ringen und ein Ringen. Wir haben die Schwachheit der Jünger und wir haben die, sage ich mal in Anführungszeichen, Schwachheit von Jesus. Und auf beides gucken wir jetzt mal nochmal drauf. Die Schwachheit der Jünger. Also Jesus muss die Jünger, selbst seine drei vertrautesten Jünger, die ja Feuer und Flamme waren, die haben ja gesagt, naja, wir lassen unser Leben für dich. Wir wollen es, wir wollen es jetzt wirklich wissen. Aber jetzt schlafen sie. Und Jesus, er muss sie ermahnen. Guck mal, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, heißt es da. Was meint Jesus jetzt eigentlich damit? Warum sagt er ihnen das? Warum sollen die das tun? Jesus hat ja vorher schon ganz klar angedeutet, dass sich in der Nacht alle an ihm ärgern werden. Das kann man auch sogar mit, sagen wir mal zeitweise abfallen sozusagen übersetzen auch. Das heißt, es war eine richtige, eine gute und wahnsinnig wichtige Ermahnung auch. Aber waren die Jünger in der Lage, diese Ermahnung überhaupt Folge zu leisten? Jesus ermahnt sie zum Beten, dass sie nicht in die Anfechtung fallen und ihr danach geben. Aber nicht einmal das konnten sie tun. Sie haben dann nicht mal gebetet. Sie sind einfach eingeschlafen. Das ist, Jesus deutete ja damit ihnen gegenüber auch im Grunde an, jetzt ist es auch für mich wichtig, jetzt könnte ich das schon auch brauchen, wenn ihr jetzt mit mir wachen würdet. Jetzt bin nämlich ich in Anfechtung. Jetzt. Jetzt ist es eine Zeit für ernstes Gebet. Aber haben sie es vermocht? Nein, haben sie nicht. Matthäus 26, 40 lese ich nochmal. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus. Puh, das muss ihn auch ins Herz geschnitten haben. Er sagt, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Ich glaube nicht, dass das so einen enttäuschenden Charakter hier hat. Ich glaube nicht, dass er das aus Enttäuschung sagt. Ich glaube, er sagt es einfach als, es ist ein Statement, es ist ein Faktum. Er sagt und schaut, nicht eine Stunde könnt ihr mit mir wachen. Das ist eure Schwachheit. So viel vermögt ihr. Nicht viel. Es bezeugt die Schwachheit. Und es gibt viele Diskussionen darüber, warum, wofür sollen sie denn jetzt beten? Sollen sie dafür beten, dass Gott sie gar nicht dieser Anfechtung aussetzt, die kommt? Welche wird denn kommen? Naja, Jesus wird verhaftet und sie werden sich fragen, ei, dem sind wir gefolgt, jetzt wird er verhaftet. Das geht aber gar nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht sind wir uns jetzt doch nicht mehr so sicher, was ihn betrifft. Das ist die Anfechtung. Die hat Jesus angekündigt. Vielleicht hat Jesus das gemeint, betet zu Gott, dass er euch das erspart. Oder betet zu Gott, dass ihr Kraft bekommt, ihm zu widerstehen. Ich glaube, das Letztere ist, finde ich zumindest, das Richtige. Schaut euch mal genau an, was da steht. Matthäus 26, gehen wir mal in den Vers, mal kurz gucken, 41 ist es. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jetzt fehlt hier eine Konjunktion, die ich jetzt persönlich da einsetzen würde. Denn euer Geist, der ist vielleicht schon willig, aber euer Fleisch ist schwach. Und das wird euch umhauen. Betet zum Vater, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet, dass sie euch nicht wegwischt, wenn sie kommt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Kraft, die aus dem Fleisch kommt, ist schwach. Der Vers wird ja gerne ein bisschen aus dem Kontext genommen. Ne? Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Aber das ist tatsächlich das, wo es drin steht. Das ist der Anhang zu, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Die Jünger bei Jesus, worum geht es jetzt hier? Die sind hier in ihrer ganzen Schwachheit. Um sie herum geschieht etwas und es ist hoffnungslos außerhalb ihrer Liga. Die können gar nichts machen. Was haben sie zur Entscheidung dessen, was Jesus jetzt für entschieden hat? Das ganze Ringen und dass er entschieden hat, weiterzugehen. Was haben sie beigetragen? Gar nichts. Gar nichts. Wenn überhaupt, haben sie ihn vielleicht noch entmutigt. Wenn es hochkommt, das haben sie noch hingekriegt. Aber das andere nichts. So allein, versteht mal, so allein war Jesus, was die ganze Nachfolge jetzt betrifft, so allein war er schon jetzt in diesem Garten. Das ist die Schwachheit der Jünger. Und jetzt kommt die Schwachheit von Jesus. Ich betone ihn, also die Anführungszeichen, wenn ich jetzt, wenn ihr das nur hört, das ist vielleicht die Aufnahme, ich mache hier die Zeichen mit dem Anführungszeichen, weil es ist nicht wirklich Schwäche, sondern stellen wir das mal jetzt gegenüber dessen, was Jesus hier tut. Wir sprechen hier von Jesus Christus. Das bedeutet ja schon in diesem Begriff, er ist der fleischgewordene Sohn Gottes. Mit dieser Fleischwerdung, da ist ja nicht das sündige Fleisch, das gefallene Fleisch gemeint, sondern er hat einfach diese Person, diesen Körper angenommen, zusätzlich zu seiner göttlichen Identität. In diesem Sinne ist auch Jesus mit der Schwachheit seines eigenen Fleischeskörpers konfrontiert gewesen. Er ist nicht gefallen. Aber erinnert euch mal an diesen Satz in Hebräer 4. Ich springe da jetzt mal hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Aber auf jeden Fall die Finger in Lukas und Matthäus lassen. Hebräer 4, Vers 15. Wunderbar. Da heißt es ja über den großen Hohepriester, er erklärt den Juden, die Christen, die aus dem Judentum übergewechselt sind, zum Glauben gekommen sind, erklärt ihnen, warum es kein Problem ist, dass sie jetzt keinen Hohepriester mehr haben im Tempel, weil jetzt haben sie den richtigen. Der andere war ja nur eine Vorausschattung, Christus ist der Richtige. So, und jetzt, Hebräer 4, Vers 15. Denn wir, sagt er den hebräischen Christen, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. So. Sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wisst ihr, worum es da auch geht? Da geht es darum, dass Christus der Schwachheit, die das Fleisch mit sich gebracht hat, die Grenzen, die ein menschlicher Körper mit sich bringt, die physischen, die geistigen Grenzen, die da mitkommen, dass er damit auch gerungen hat, so wie wir auch. Jesus hat sich, was diese Menschwerdung betrifft, Dingen ausgesetzt, denen er als einfach nur als Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters nicht ausgesetzt gewesen wäre. Weil Jesus dieses Fleisches teilhaftig geworden ist, das steht übrigens auch in dem Hebräer-Kapitel, wurde also in seiner Fleischwerdung, deswegen wurde er dieser Anfechtung in diesem Garten auch so teilhaftig. Ganz extrem. Und jetzt gehe ich noch darauf ein, was machen wir denn daraus, dass Jesus wirklich darum gebeten hat, dass der Vater ihm das jetzt erspart? Was machen wir denn daraus? War das jetzt was Gutes? War das recht, dass er das gefragt hat? Also zumindest beim ersten Gebet, zweites und drittes war ja dann anders. Man sieht auch in Matthäus 26, dass Jesus wirklich den Vater gebeten hat, zumindest beim ersten Gebet, dass die Stunde des Leidens nicht über ihn kommen sollte. Die Tatsache, dass Jesus wirklich darum bittet, dass er das Kommende nicht erleiden muss, ist absolut bemerkenswert. Jesus verwendet hier das Bild des Kelches. Ihr wisst, Zahnarzt, oh, dass der Kelch von mir vorübergeht. Ja. Also, warum macht er das? Wo kennen wir den Kelch her? Offenbarung fällt mir da ein. Ganz schnell. Ich gehe mal ganz schnell noch in die Offenbarung. Wer trinkt den Kelch, einen Kelch in der Offenbarung? Welchen Kelch gibt es in der Offenbarung? Den Kelch des Zornes Gottes. Ja. Ich gehe mal in Offenbarung 14, ab Vers 9 lese ich geschwind. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt auf seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. So. Und wir wissen, dass für die Kinder Gottes Jesus diesen Kelch genommen hat. Ja. Es ist kein Zufall, dass Jesus das Wort Kelch hier benutzt. Das passt natürlich auch in die ganzen Kirchgeschichten hinein, mit dem Abendmahl natürlich. Das ist im Grunde die Verlängerung, die jetzt da auch noch kommt. Das ist ein Bild und Jesus weiß genau, was kommt. Jesus weiß, was kommen wird. Es ist der Kelch des Zornes Gottes, des Gerichts über die Sünde, die Jesus tragen würde. Dieser Kelch würde bedeuten, dass der sündlose Jesus Christus als Sohn Gottes den Zorn des Vaters tragen muss und dass es ein Zorn ist auf Sünde, die er selber nie teilhaftig geworden ist. Und diese Aussicht war für Jesus in dieser Situation eine massive Anfechtung. Wenn man sich mal einfach, wenn man mal sich sitzen lässt und überlegt, vor welcher Wahl Jesus hier gestanden ist. Ich meine, erinnern wir uns, Jesus hat, ich lese mal Lukas 19 geschwind. Jesus hat öffentlich verkündigt, dass er gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist die Geschichte mit Matthäus ist es, ne? Genau. Da heißt es hier, ich lese mal die Geschichte noch im Lukas 19. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn, Jesus, sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, meine Güte. Steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie es sahen, murrten alle und sagen, er ist eingekehrt, bei einem sündigen Mann zu beherbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, Herr, siehe, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er nämlich, siehe da, Zachäus ist ein echter Sohn Abrahams. Nicht generell, er ist auch ein Jude, sondern er ist auch ein Sohn Abrahams, geistlich. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, und manche Theologen machen das zum Schlüsselvers vom ganzen Lukas-Evangelium. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür ist gekommen, das ist sein Auftrag. Und jetzt betet er, Vater, also wenn möglich, lass es mich nicht erleiden. Und das hieße, er wäre dann eben nicht dafür gekommen. Wenn man sich das überlegt, in welchem Schraubstock geistig jetzt Jesus hier ist, das ist eine Anfechtung, die ist gigantisch groß. Und es war auch Angst. Warum hat Jesus solche Angst gehabt? Was ist es? War es das Kreuz? War es die Nägel? Was ist es? Und was ich zu verstehen hoffe und glaube aus der Schrift ist, dass Jesus, er wusste ganz genau, wie schlimm es werden wird. Wenn ich was Schlimmes vor mir habe, irgendwas in der Arbeit oder zu Hause kann ich nicht sagen, aber ja, wie auch immer, ich muss irgendwo hin. Wenn wir uns fürchten, dann wissen wir oft nicht einmal, ob das überhaupt passieren wird. Wir fürchten uns vor Sachen, die passieren vielleicht nie. Und wir wissen nicht einmal, wie schlimm es wirklich wird. Wird es wehtun? Ein bisschen. Ja, wie viel denn? Ja, muss man dann sehen. Ja, Wie viel wird es denn kosten? Ja, ich weiß nicht. Ja, und dann, Und das ist so die Angst, man weiß es nicht genau. Aber Jesus wusste es sehr genau. Jesus wusste, wenn er den Zorn des Vaters tragen würde, dann wird es ein Bruch der Gemeinschaft mit seinem Vater sein für diese Zeit. Es wird ein Bruch sein. Und so beginnen wir zu verstehen, wenn Jesus darum, warum er da überhaupt dafür darum gebeten hat, dass diese Gemeinschaft nicht unterbrochen wird. Denn er kannte sie, er wusste, wie sie ist. Er wusste es. Johannes 17, erinnert ihr euch? Er betet, Vater, verherrliche du mich jetzt. Ja? Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus kennt die Herrlichkeit. Er kennt die volle Gemeinschaft mit Gott. Und er weiß genau, was passieren wird, wenn er jetzt die Sünde auf sich nimmt. Er weiß genau, was geschehen wird. Er wusste, was es bedeutet, ganz vom Vater getrennt zu sein. Die Angst vor der Trennung von Vater war, denke ich, so gigantisch. Der Vater hat bezeugt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und David sagt in 2. Samuel 15, wenn der Herr wohlgefallen hat, dann komme ich über den Kidronfluss wieder zurück. Jetzt Johannes 18, Kidron, er geht über den Kidron. Es ist absolut wunderbar. Absolut wunderbar. Diese Angst vor der Trennung ist so groß. Und der Vater hat es bezeugt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollte ich hören. Und schaut euch an, wie die Angst sich äußert in diesem Bild dieses Schweißes, der dann wie Blutstropfen herabfällt. Es ist so ein massiver Ausdruck der Angst vor der Trennung von der Gemeinschaft mit dem Vater, vor seiner Trennung von der Liebe. Er würde Jesus als Sohn Gottes, er ist eins mit Gott an Heiligkeit. Er würde, denke mal, du bist jetzt heilig und du kriegst jetzt den Unrat der Welt an dich mit einem Pinsel hingeklebt oder so. Das ist so, oh. Manche Leute kriegen schon ein komisches Gefühl, wenn sie eine Kreide über eine Schiefertafel schleifen hören. Aber das ist unvorstellbar, was diese Angst, die Jesus hier umgetrieben hat. Für diese Zeit würde der Vater ihn als seinen Sohn nicht kennen. Nicht, weil er diese Sünde auf sich hat. Und Jesus hat Angst davor, selbst mit der Sünde belegt zu werden. Er ist heiliger Gott selbst. Das ist die größtmögliche Ungerechtigkeit. Dieser geistliche Kampf. Und was tut Jesus jetzt? Er schläft nicht vor Erschöpfung ein, oder? Sondern, was macht er? Er wirft sich auf sein Angesicht. Er wirft sozusagen seine körperliche Haltung, wie er sich vor Gott ins Gebet wirft, auch noch mit in die Waagschale. Er versucht, sich noch einfacher zu machen, sich selber auch vom Gebet her auf Gott zu folgen, seinem Willen sich unterwerfen, indem er seinen ganzen Körper ihm schon hinwirft. Das ist ungewöhnlich für Gebet damals. Das ist ungewöhnlich. Das ist Stufe 3. Stufe 1 ist, danke Herr, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Ja. Der Pharisäer im Tempel. Stufe 2, ich knie da, Herr, mir ist es wirklich wichtig. Ich brauche wirklich den Porsche, ich brauche es wirklich. So, versteht, wie ich das meine. So, aber er wirft sich nieder. Er fällt auf sein Angesicht. Matthäus 26, 39, sehen wir das. Alles was hier geschieht, ist Teil dessen, was Jesus, er tut wirklich jetzt alles. Er versucht in seinem Gebet, das, was ihm gerade in ihm los ist, auch nicht wegzuschieben, versteht es auch. Er bleibt wahrhaftig. Er versucht sich nicht einzureden, doch, ich will das jetzt. Das macht er nicht. Er sagt dem Vater wahrhaftig und offen und ehrlich, was ihm in diesem Augenblick lieber wäre, nämlich die Trennung zu vermeiden vom Vater. Verstehen wir das? Es war von Jesus kein Ungehorsam gegenüber dem Vater, darum jetzt zu bitten, dass es an ihm vorübergeht. Es war nicht ungerecht. Denn Jesus wäre von dem, ob er gesündigt hat oder nicht, relativ klar, er hat nicht gesündigt. Der Vater hätte es nicht von ihm verlangen müssen, dass er das jetzt tut. Um des Sohnes willen hätte der Vater es nicht von ihm verlangen können, sondern um unsere Sünde willen. Es war also nicht ungerecht oder sündhaft, von Jesus zu bitten. Aber stattdessen gegen seinen Willen, und das ist eine Lektion, die gigantisch groß ist für uns, gegen seinen Willen der Selbsterhaltung im Sinne der Gemeinschaft mit dem Vater, das ist ein hochreines Ziel. Das ist ja nur, worum er gebeten hat. Die heilige Gemeinschaft, ununterbrochene Gemeinschaft, eins sein mit dem Vater, was wir anstreben, womit wir ringen die ganze Zeit. Er hat darum gebeten, lass es sein, wie es ist. Nimm es mir nicht weg. Es ist ein reines Ziel, aber stattdessen unterwirft er selbst dieses Ziel jetzt dem Willen des Vaters. Er entscheidet im Gebet zu sagen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich habe mal versucht, die Unmöglichkeit dieser Situation zu Papier zu bringen. Ich bin gestern Abend noch mit Rückenschmerzen natürlich da gesessen und habe versucht, das aufzuschreiben. Aber ich muss es wieder löschen. Ich habe es nicht zusammengebracht. Das ist viel zu akademisch, wenn man versucht, das zu beschreiben. Die Wahl, vor der Jesus hier stand, in Worte zu fassen, ich habe das nicht hingekriegt, aufzuschreiben. Was für ein Ringen hier drin steckt. Ich muss wirklich sagen, also wenn ich jetzt hier alle Geschwister anschaue, verstehen wir das? Hier an diesem Punkt ist unsere Erlösung im Grunde vorentschieden worden. Hier ist sie vorentschieden worden. Das ist die Arena, in der es abgelaufen ist. Hier wurde die Weiche für unser Heil auf grün gestellt oder die Ampel oder wie auch immer man sagen will. Hier ist der Kampf um unser ewiges Leben, das ausgetragen worden. Da war er. Hier ist es, wo Jesus den Sieg eigentlich vorab jetzt errungen hat. Denn hier hat er selbst die Schwachheit, in der er war, wegen seiner Fleischwerdung, das ist die Schwäche von Jesus, die hat er mitgetragen, mit überwunden. Wisst ihr, was er hier getan hat? Er hat hier als der sogenannte zweite Adam gehandelt. Die Schwachheit Adams und Evas natürlich auch, die Schwachheit, die war zu groß. der konnte nicht widerstehen, der konnte nicht die richtige Entscheidung treffen. Aber wer ist Jesus? Der zweite Adam. 1. Korinther 15, ich lese es kurz. Ja, 16 ist es, ne? Mal kurz gucken, ob es 16 oder 15 ist. Aber ich glaube, es war 15, gell? Da heißt es, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Und jetzt wird es interessant. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendig machenden, zu einer lebendigen Seele, das ist alles. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam war eine lebendige Seele. Seele heißt, ist noch lange nicht vollkommen, sehr bedürftig, braucht immer noch Gottes Erlösung und Geist. Aber der zweite Adam, das ist Jesus Christus, er selbst wird zu einem lebendig machenden Geist. Und nur Jesus Christus konnte die Rolle des zweiten Adams an dieser Stelle einnehmen. Und wie hat er es gemacht? Er hat sich nicht nur körperlich, sondern er hat sich daran erinnert, dass der Wille des Vaters, selbst im Angesicht von so einem Leid, was jetzt kommt, herrlicher ist als sein eigener. Und sein eigener Wille hat ja voll unter Anfechtung hier gestanden. Erst nochmal kurz zurück zu diesem Gebet. Dreimal betet er. Erst betet Jesus, wenn es eine Möglichkeit gibt, so erspare es mir, Vater. Da hat er, ich meine persönlich, da hat er wirklich noch, da war das wirklich noch der Wunsch, eigentlich fast noch dominant. Also ich würde das jetzt gerne lieber nicht haben. Aber beim zweiten und dritten Mal, da heißt es jetzt, Vater, ich bin bereit, deinen Willen zu folgen. Ich bin dabei. Das ist eine große Änderung. Dazwischen kam der Engel mit der Stärkung sozusagen auch. Es ist unvorstellbar, eine furchtbar herrliche Situation. Wirklich. Und Entscheidung. In all dem blieb Jesus sich immer treu. Er hat nie die Unwahrheit gesagt. Er hat nur in Unaufrichtigkeit gebetet. Er war immer offen. Und dem Vater ist er auch treu geblieben. Er hat immer sein Einssein mit dem Vater bezeugt. Diese Leistung, die ist so an Absolutheit, an Exzellenz, an Rechtschaffenheit und an Spannung auch, die hier passiert, die ist nicht zu überbieten. Und zu Recht meine ich, dass es Gott geführt hat, dass dieses Gethsemane übersetzt Ölpresse heißt. Weil hier ist Druck. Da wird Druck angelegt. Was hier in Gethsemane jetzt stattfindet, das hat uns natürlich viele Lektionen zu lehren, das ist klar. Ich möchte aber nicht jetzt noch einen Anwendungspart rankleben an die Predigt und sagen, ja, guck mal, wie schwach die Jünger waren, guck mal, wie stark der Jesus war, sei wie der Jesus und sei nicht wie die Jünger. Nein, ich glaube, wichtig für uns zu verstehen, dass wir schwach sind und dass wir dankbar sein können, wie herrlich Christus ist. Ich bete noch. Vater, aus tiefer Dankbarkeit bete ich jetzt nochmal. Ich bitte dich um dein Erbarmen, dass du dich auch heute mit uns erbarmst, im Sinne dessen, dass wir und auch die Geschwister jetzt das für sich mitnehmen, was du für sie heute hattest, auch wenn es vielleicht nur Teile waren dessen, was gesagt wurde. Herr, berühre uns alle, denn eins ist auf jeden Fall wahr, wir sind schwach und wir brauchen dich. Wir werden nicht besser aus unserer Kraft. Du musst uns verändern. Wir bekennen, dass wir das brauchen. Ich zuallererst heute auch. Und ich bitte dich für deinen Segen für diese Gemeinde, für die Dienste, für die Frucht deines Wortes und für Heilung der Herzen. Heilung, dass wir gesund werden. Gesund werden, wie du, Herr Jesus, gesund bist in allem. Amen.